ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Vor gut einem Jahrzehnt haben sich hunderttausende Menschen aus Afrika auf den Weg gemacht Richtung Europa. Menschen, die vor Kriegen und Armut aus ihrer Heimat geflohen sind. Über das Mittelmeer wollen sie in die sicheren Häfen im Norden. Schlepper nehmen ihnen das letzte Geld und setzen sie in oft nicht seetaugliche Boote. Viele hundert Flüchtlinge ertranken und ertrinken immer noch, weil die Boote das rettende Ufer nicht erreichen. Andere werden von den privaten Seenotrettern aufgefischt. Und auch die Besatzungen von Handelsschiffen nehmen immer wieder Flüchtlinge in Seenot an Bord. Wie das alles angefangen hat 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wie die Lage vor Ort damals war und heute ist, das erzählen Seenotretter, Ärzte, Psychologen und Diakone hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3698. Ich bin Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Seit Jahren fliehen Menschen übers Mittelmeer nach Europa. Zehntausende sind in den vergangenen Jahren dabei ertrunken oder werden vermisst. Laut der UNO-Flüchtlingshilfe haben im vergangenen Jahr fast 200.000 Menschen über das Mittelmeer Europa erreicht. Mehr als 3.500 Menschen haben es danach nicht geschafft und sind ertrunken.
Das Mittelmeer ist zu einem Grab der Menschenwürde geworden, sagte 2023 der damalige Papst Franziskus im französischen Marseille.
Vor uns liegt ein Scheideweg. Auf der einen Seite die Geschwisterlichkeit, die die menschliche Gemeinschaft mit Guten bereichert. Auf der anderen Seite die Gleichgültigkeit, die das Mittelmeer mit Blut befleckt.
Der Papst bezieht damals klar Position, was nicht unumstritten ist.
Menschen, die zu ertrinken drohen, wenn sie auf den Wellen ausgesetzt werden, müssen gerettet werden. Das ist eine Pflicht der Menschlichkeit, eine Pflicht der Zivilisation.
Das Mittelmeer ist seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten, nicht nur ein trennendes und verbindendes Meer zwischen Afrika und Europa. Es ist stets auch Fluchtroute für Menschen, die vor Gewalt und Krieg, vor Armut und Unterdrückung fliehen oder einfach ein besseres Leben wollen für sich und nachfolgende Generationen. In den 2000er Jahren nehmen die Flüchtlingszahlen im Mittelmeer stetig zu.
Bereits 2013 schickt die italienische Regierung die Rettungsmission Mare Nostrum aufs Mittelmeer, weil dort immer mehr Menschen auf der Flucht ertrinken. Innerhalb eines Jahres werden laut der Internationalen Organisation für Migration 150.000 Menschen aus dem Meer gerettet. Nach nur einem Jahr wird die Mission wieder eingestellt. Italien allein ist überfordert. Die Europäische Union soll helfen.
Das Jahr 2015 wird zu dem Jahr mit den meisten Flüchtlingen in der jüngeren Zeit, die nach Europa fliehen. Ursachen sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen der Bürgerkrieg in Syrien, die Konflikte in Afrika und die chaotische Lage in Libyen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagt ihren berühmten Satz: Wir schaffen das angesichts der Flüchtlingsströme, und nimmt wenig später im EU-Parlament auch die anderen Staaten Europas in die Pflicht.
Die überaus große Zahl der Flüchtlinge verändert Europas Tagesordnung.
Ab Sommer 2015 ist die EU-Mission Sophia auf dem Meer unterwegs. Ihre Hauptaufgabe: Schlepper bekämpfen. Aber auch die Schiffe der EU-Mission und ihre Crews retten Flüchtlinge vor dem Ertrinken. Fast 730.000 Menschenleben. Bei weitem aber nicht alle und überall. 2015 geht ein Bild um die Welt und erschüttert viele. Ein kleiner Junge ertrinkt im Mittelmeer. Sein Leichnam wird an der türkischen Küste an Land geschwemmt. Der zweijährige Alan Kurdi. Er wird zum Symbol für das Sterben der Flüchtlinge im Mittelmeer.
Mitte April 2015 startet die Sea-Watch 1 vom Harburger Binnenhafen aus in das Mittelmeer. Harald Höppner, ein Unternehmer aus Brandenburg, hatte den ehemaligen Fischkutter gekauft, um Geflüchtete aus dem Meer zu retten.
Diese Energie, auch die Jungs auf dem Schiff hatten, die hier gebaut haben, 15 Stunden am Tag, immer vor Auge, wir müssen dahin, wir müssen was tun, wir müssen so schnell wie möglich dort den Leuten irgendwie helfen. Und das treibt einen an, Tag und Nacht. Und das hat quasi dieses Schiff dazu gebracht, dass wir es innerhalb von 5 Monaten abfahrtbereit bekommen haben.
Von Lampedusa aus startet die Sea-Watch 1 ins Mittelmeer. Auf ihrer ersten Ausfahrt ist ein Hamburger der Kapitän, Ingo Wert. Er und die Crew, alles Ehrenamtliche, werden von einem Fernsehteam begleitet.
Wir werden bis ca. 30 Meilen vor die libysche Küste fahren. Und dort werden wir in Ost-West-Richtung kreuzen. Das ist genau das Gebiet, wo die Boote von Tripolis aus losfahren. Die meisten Boote werden nur noch so ausgerüstet, dass sie 24, 26 Meilen halten. Entweder brechen sie auseinander oder die Motoren versagen. Die haben oft gar keinen Sprit mehr. Und da werden wir uns aufhalten. Da werden wir tunlichst gucken, dass wir den Leuten Hilfe geben können.
Schon nach kurzer Zeit entdeckt die Crew ein Schlauchboot mit 75 Menschen an Bord. Die Sea-Watch 1 kann die Flüchtlinge nicht an Bord nehmen, aber Rettungswesten verteilen und Hilfe anfordern.
Wir sind das einzige Schiff, was im Moment hier ist.
Das einzige.
Es gibt keine Schiffe, die eigentlich hier sein sollten. Retter, die hier retten sollen, retten nicht.
Nach 1,5 langen Stunden naht Hilfe. Ein Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen nimmt die Flüchtlinge an Bord und bringt sie in einen sicheren italienischen Hafen. Die Sea-Watch bleibt vor der libyschen Küste. Bis zu ihrer Rückkehr nach Lampedusa sichtet die Crew 6 Boote mit Flüchtlingen und rettet fast 600 Menschen vor dem Ertrinken. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 versucht die EU zunehmend, die Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Europa zu begrenzen. Sie schließt Abkommen mit sogenannten Drittstaaten, mit Libyen etwa und der Türkei. Mehr dazu gleich im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert, 10 Jahre zivile Seenotrettung im Mittelmeer. 2015 kommen mehr als 1 Million Menschen nach Europa. Die EU schottet sich danach immer mehr ab, schließt Abkommen mit Drittstaaten, etwa mit der Türkei.
Diese soll dafür illegal nach Griechenland eingereiste Menschen zurücknehmen. Außerdem unterstützt die EU den Aufbau einer libyschen Küstenwache. Diese soll Flüchtlinge daran hindern, über das Mittelmeer zu fliehen. 2017 werden Hilfsorganisationen aufgefordert, libysches Hoheitsgewässer nicht anzusteuern. Gleichzeitig will die EU helfen, die Situation von Migranten auch in libyschen Internierungslagern zu verbessern.
Die libysche Küstenwache, sie ist von außen nur schwer einzuschätzen. Wer gehört dazu? Wer kontrolliert sie? Welche Methoden wendet sie an, um Flüchtlinge anzuhalten, Schleuser zu stellen? Die Crews von zivilen Seenotrettungsorganisationen berichten immer wieder von Angriffen durch Schiffe, die der libyschen Küstenwache zugerechnet werden. Erst vor wenigen Tagen gerät das Schiff Ocean Viking von SOS Mediterranee unter Beschuss.
Everybody down! Ocean Viking!
Zur Rettung von Flüchtlingen in kaum seetüchtigen Booten werden immer wieder auch Handelsschiffe herangezogen. Oder sie entdecken auf ihrer Fahrt durchs Mittelmeer selbst Schiffbrüchige, so Martin Kröger vom Verband Deutscher Reeder.
Als Handelsschiff sind sie verpflichtet, Hilfe zu leisten für jeden, den sie antreffen, der in Seenot ist. Und da wird nicht unterschieden, ob das irgendwelche Flüchtlinge sind oder irgendwelche anderen Personen, verunglückte Segler oder was einem so auf den Meeren begegnet. Wir retten alles, was uns vor den Bug kommt sozusagen und Hilfe braucht. Da sind wir sofort zur Stelle und machen das natürlich auch.
Schwierigkeit dabei, die Crews, die Besatzungsmitglieder sind in der Regel keine ausgebildeten Rettungskräfte und die wenigsten Handelsschiffe sind darauf vorbereitet, 20, 50 oder 100 Menschen zusätzlich an Bord zu nehmen.
Insbesondere auch die psychische Belastung, die entsteht, wenn sie ein Flüchtlingsschiff vor sich haben, was gekentert ist, wo vielleicht 50 Leute drauf sitzen und die schwimmen alle im Wasser und sie sind auf einem Handelsschiff mit einer Bugwand, die also über 10 Meter hoch ist. Das ist schon enorm, weil sie müssen die Leute ja aus dem Wasser kriegen und sie müssen sie erst versorgen. Davon sind viele verletzt und stehen viele unter Schock. Das ist natürlich wirklich eine schwierige, schwierige Situation für unsere Seeleute.
Anfang der 2000er Jahre sind es noch vor allem Handelsschiffe und Fischer, die neben den Küstenwachen der nördlichen Mittelmeeranrainerstaaten Flüchtlinge retten, in Sicherheit bringen. Das ändert sich auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, als der Verein Sea-Watch in Hamburg als einer der ersten anfängt, gezielt ein Schiff für die Flüchtlingsrettung auszurüsten.
In vielen Ländern Europas und auch hier in Deutschland schließen sich Freiwillige zusammen. Sie sind mit ganz unterschiedlichen Schiffen unterwegs. Vom kleinen Segelschiff bis hin zu großen motorisierten Schiffen und ehemaligen Tankern, die 300 bis 600 Menschen aufnehmen können. Doch die zivilen Seenotretter haben es immer schwerer. Ihnen wird vorgeworfen, mit den Schleppern und Schleusern in Nordafrika zusammenzuarbeiten. Ein Vorwurf, der in Italien und anderen Ländern immer wieder erhoben wird.
2017 beschlagnahmen die italienischen Behörden beispielsweise das Schiff Juventa der Organisation Jugend rettet. Mehreren Verantwortlichen wird vorgeworfen, Beihilfe zur unerlaubten Einreise nach Italien geleistet zu haben. Nicola Canestrini, der Anwalt der Aktivisten, widerspricht.
In diesen Ermittlungen gibt es so bis heute noch keine Indiz dafür, dass es eine direkte Kommunikation zwischen Schleppern und Rettungsorganisationen gegeben hätte.
Erst 2022 wird ein Gericht das Strafverfahren einstellen.
Immer öfter wird den ehrenamtlichen Seenotrettern auch mit bürokratischen Hürden das Leben schwer gemacht und das Anlaufen in europäischen Häfen verweigert. Allein seit 2023 hat Italien unter der konservativen Regierung von Giorgia Meloni etwa 2 Dutzend Mal zivile Seenotrettungsschiffe festsetzen lassen. Die Flüchtlinge sind nicht willkommen.
Mitte Juni 2019 rettet die Sea-Watch 3 53 Menschen aus dem Meer. Die Kapitänin Carola Rakete will sie in einen sicheren Hafen nach Europa bringen. Nach 2 Wochen läuft die Sea-Watch trotz Verbots in den Hafen von Lampedusa ein. Die Kapitänin wird von der italienischen Polizei festgenommen und an den Händen gefesselt von Bord geführt. Ein Verfahren gegen sie wird aber später wieder eingestellt.
Am Ende ist das Wichtige, dass wir diese insgesamt 53 Personen gerettet und in einen sicheren Hafen gebracht haben. Und es gibt noch viele, viele weitere 1000 Leute, die wahrscheinlich schon in diesem Sommer versuchen werden, das Mittelmeer zu überqueren und die auch alle gerettet werden müssen.
Auf dem Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund sagt Pastorin Sandra Bilz einige Tage nach der Verhaftung von Rakete in ihrer Abschlusspredigt diesen Satz.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Frau Bilz hat ja mitten im Stadion gestanden und es war klar, dass das ein Satz ist, der richtig ist, der wahr ist.
Sagt Kirsten Fehrs, die Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Natürlich müssen wir Menschen retten, wenn sie in Not sind. Natürlich ist Seenotrettung Christenpflicht.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Dieser Satz bewegt etwas. Die evangelische Kirche gründet den Verein United for Rescue. Schnell sind so viele Spenden zusammen, dass schon 2020 ein Schiff an Sea-Watch übergeben werden kann. Bis heute hat United for Rescue als Förderverein weitere 3 Schiffe übergeben. 1 an den Verein SOS Humanity und 2 an die Seenotretter von CI. Insgesamt sind im Mittelmeer aktuell rund 2 Dutzend zivile Schiffe von privaten Organisationen unterwegs, um Flüchtlinge zu retten. Auch wenn das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen von rund 3.500 Ertrunkenen im vergangenen Jahr spricht, diese Zahl umfasst nur diejenigen, auf die es Hinweise gibt, die als vermisst gemeldet werden von Freunden, Angehörigen, anderen Menschen in den Booten. Wie viele ertrinken, ohne dass es jemand merkt, das weiß niemand.
Papst Franziskus warnte schon 2023 vor einer Gleichgültigkeit, vor dem Vergessen.
Gewöhnen wir uns nicht daran, Schiffbrüche als Schlagzeilen und die Toten auf See als bloße Zahl zu betrachten. Nein, es sind Namen und Nachnamen, es sind Gesichter und Geschichten, es sind zerstörte Leben und zerbrochene Träume.
Sie fliehen vor Konflikten, vor Verfolgungen oder vor Hungersnöten. Sie fliehen, weil sie weder Arbeit noch Auskommen in ihrer Heimat finden und weil sie sich ein besseres Leben in Europa erhoffen. Eine der gefährlichsten Fluchtrouten ist die über das Mittelmeer. Dort ertrinken jährlich tausende Flüchtlinge bei der Überfahrt nach Europa. Und doch versuchen es Jahr für Jahr Tausende. Wir haben mit einem jungen Mann gesprochen, der seit gut einem Jahr in Deutschland und hier in Hamburg lebt. Susanne Röse hat ihn getroffen.
Er ist 28 Jahre alt und hat Anfang September seine Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen, hier in Hamburg. Wallet heißt er. Der junge Palästinenser lebt zurzeit noch in einer Flüchtlingsunterkunft in Billstedt. Wir treffen uns an der Binnenalster. Vor seiner Flucht nach Deutschland lebt Wallet 4 bis 5 Jahre in der Türkei. In seiner Heimat in Gaza-Stadt gibt es für ihn keine Zukunft. Aber in der Türkei ist es ihm auch nicht gut ergangen,
sagt Wol.
Ich habe gedacht, dass es besser ist, im Meer zu sterben, als in der Türkei zu bleiben, erzählt Walid. Auch nach Gaza habe er nicht zurückgekonnt. Es gab keine andere Wahl, ich musste es versuchen, betont er.
Der hochgewachsene, schlaksige junge Mann erzählt schnell, die Worte sprudeln nur so aus ihm heraus. Dass es gefährlich ist, über das Meer zu fliehen, das weiß er. Immer wieder hört er von Menschen, die über das Meer nach Europa wollen. Manche schaffen es, aber nicht alle. Walid will es dennoch versuchen. Schließlich ist Griechenland nicht weit. Fast schon kann man von der türkischen Küste aus nachts die Lichter von Lesbos erkennen. In den sozialen Medien findet er einen Schlepper, der die Überfahrt per Schlauchboot übers Meer nach Griechenland organisiert.
Ich habe viele Vermittler per Facebook angesprochen, sagt Walid. Er habe es mehrmals versucht. Du wirst nachts an den Strand gefahren, das Meer ist kalt, die Wellen sind sehr hoch, es ist unheimlich und kalt, sehr kalt, erinnert er sich.
Es klappt nicht beim ersten Versuch, auch nicht beim zweiten oder dritten Mal. Immer wieder müssen die Flüchtlinge umkehren. Die Schlauchboote sind von schlechter Qualität. Sie laufen voll Wasser oder lassen sich gar nicht erst richtig aufpumpen. Die Flüchtlinge verstecken sich in den Wäldern. Die Polizei oder Grenzschützer hetzen Hunde auf sie. Walid wird mehrmals festgenommen und für einige Tage ins Gefängnis gesteckt. 7 Versuche, übers Meer nach Griechenland zu kommen, scheitern. Beim 8. Mal klappt es.
Ein Schlepper sagte uns, er könne uns nach Mytilini auf Lesbos bringen. Ich dachte mehrmals, wir ertrinken. Ich habe den Tod gesehen, sagt Walid. Die Wellen sind sehr, sehr hoch. Das Wasser ist sehr, sehr kalt. Walid schüttelt den Kopf, als wolle er es selbst nicht glauben. Aber wir haben es geschafft. Alle in unserem Boot haben es geschafft. Ich habe es geschafft, sagt er.
Wir wollen es genauer wissen und fragen nach. Wie wird so eine Flucht per Boot übers Mittelmeer organisiert?
Der Schlepper bringt dich mit einem Auto zu einem Ort nahe am Strand, irgendwo im Nichts. Dann kommt ein anderes Auto und holt dich ab und fährt zum Strand, erinnert sich Walid. Gegen 3 oder 4 Uhr nachts war das immer, sagt er. Dort warten dann schon andere Menschen. Zusammen mussten wir das Boot aufpumpen, den Motor befestigen und Holz in den Boden legen. Bei uns war eine Familie mit einem Baby dabei, das schrie. Wir beeilten uns, wir hatten Angst, dass die Polizei kommt und dann sind wir alle schnell ins Meer und in das Boot rein.
20 Leute sollten sie sein, aber es sind mindestens 30 in dem kleinen Boot. Die Schwimmwesten müssen sie selber kaufen und sie bekommen eine Telefonnummer, die sie anrufen sollen, falls das Boot sinkt. Das war die Telefonnummer vom türkischen Zoll, glaubt Walid. Er erzählt schnell, ohne Unterbrechung, aber weiter ins Detail möchte er nicht gehen. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an seine Flucht.
Als wir den Strand von Mytilini fast erreicht haben, sind wir alle ins Wasser gesprungen und hingelaufen. Ich war so glücklich, sagt Walid lächelnd. Es war sehr früh, aber ich habe einfach meine Eltern angerufen und meine Freunde. Ich habe gesagt, ihr müsst aufwachen. Ich bin hier. Ich bin angekommen. Ich war extrem glücklich, weil jetzt ein neues Leben beginnen konnte.
An das Datum seiner Ankunft in Griechenland erinnert sich Walid genau. Es war der 21. September 2023. Im Flüchtlingscamp auf Lesbos muss er auf Papiere warten. Danach reist er weiter nach Athen. 4 Monate bleibt er dort, schläft in Parks, in Kirchen, auf der Straße. Ein Freund beschafft ihm ein Ticket für die Busreise nach Deutschland. Statt zurück guckt Walid lieber nach vorn, erzählt von seinen Plänen.
Ich habe viel erreicht, meine Situation war sehr, sehr schlimm und jetzt bin ich hier. Ich arbeite, ich habe meine Zukunft vor mir, ich habe alles, ich kann machen, was ich will. Diese Möglichkeit hatte ich davor nicht, erzählt Walid. Er ist froh, das alles geschafft zu haben. Er habe sein Leben gerettet.
Seine Ausbildung zum Krankenpfleger, das ist für Walid jetzt das Wichtigste. Es wird nicht leicht, das weiß er. Aber das schaffe ich auch, sagt er trotzig, entschlossen. Sich Ziele zu setzen, helfe ihm, das Erlebte zu verdrängen. Ich habe noch viel vor, sagt Walid und verabschiedet sich schnell.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das zentrale Mittelmeer gilt als die tödlichste Fluchtroute der Welt. Seit 2014 sind laut der Internationalen Organisation für Migration mindestens 16.000 Menschen ertrunken. Die EU-Staaten haben sich seit 2015 von der Seenotrettung aus dem Mittelmeer weitgehend zurückgezogen. Seitdem haben sich in vielen europäischen Ländern zivile Seenotrettungsorganisationen gegründet, auch hier bei uns in Deutschland. Sea-Watch etwa, CI, SOS Humanity, um nur einige zu nennen. Aber ihr Einsatz ist nicht unumstritten. Wir haben mit einem Rechtsexperten gesprochen. Alexander Prölz ist Professor an der Universität Hamburg. Er leitet das Institut für Seerecht und Seehandelsrecht. Susanne Röse hat ihn interviewt und gefragt, gibt es eigentlich eine allgemeine Pflicht für alle Schiffe, Menschen zu retten, wenn sie in Seenot sind?
Ja, es macht keinen Unterschied, was für eine Art von Schiff das ist. Es gibt eine allgemeine Pflicht zur Seenotrettung, die sich an letztlich alle Typen von Schiffen richtet. Und das gibt es auch schon seit jeher. Ja, das ist also eine Pflicht, die nicht etwa irgendwie neu geschaffen worden ist, sondern das gibt es seit Jahrhunderten.
Und das gilt überall?
Das gilt grundsätzlich überall, ja, das ist richtig. Die Meere sind zwar verzont worden und in unterschiedliche Interessenssphären unterteilt worden. Damit einher geht auch, dass Zuständigkeitsbereiche von Staaten festgelegt worden sind für Seenotrettungsoperationen. Sowas muss ja idealerweise auch koordiniert werden. Aber im Grundsatz gilt in der Tat, dass die Pflicht zur Seenotrettung überall gilt.
Im Mittelmeer ertrinken viele Menschen, die auf der Flucht sind nach Europa. Es gab ja staatlich organisierte Seenotrettung, Stichwort Mare Nostrum. Die wurde eingestellt 2014. Dann gab es die EU-Mission Sophia 2015 bis 2019. Das war eher Bekämpfung der Schlepper. Die haben aber auch laut EU knapp 730.000 Flüchtlinge gerettet aus Seenot. Aber auch diese Mission wurde eingestellt. Sind denn nicht eigentlich alle Länder verpflichtet, Seenotrettung zu ermöglichen, vorzuhalten, jederzeit einsatzbereit zu sein, alle Küstenländer?
Die betreffenden Pflichten der Staaten, die Infrastruktur für Seenotrettungsoperationen zu unterhalten, die sind sehr weich ausgestaltet in einem ganz bestimmten völkerrechtlichen Vertrag. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass das allgemein gilt. Was allgemein gilt, ist die eben schon angesprochene Pflicht zur Seenotrettung, wenn denn eine entsprechende Seenotrettungssituation aufgetreten ist. Aber man kann nicht sagen, dass es irgendwelche internationalen Vorgaben dazu geben würde, welche Infrastruktur ein Staat bereitzuhalten hat, um solche Operationen durchzuführen. Das gibt es nicht.
Es gab natürlich auch schon die Kap Anamur, die Menschen gerettet hat in Ende der 70er Jahre. Aber vor 10 Jahren haben sich viele Organisationen auch hier in Deutschland gegründet, um Menschen aus Seenot im Mittelmeer zu retten. Sea-Watch ist hier aus Harburg, sogar aus dem Harburger Binnenhafen gestartet. Die zivilen Seenotretter springen da ein, wo die EU versagt, denn es ertrinken ja Tausende von Menschen jährlich. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ja, die zivilen Seenotrettungsorganisationen schließen die Lücke, die dadurch entstanden ist, dass die Staaten sich von ihren Aktionen wieder zurückgezogen haben. Genau so ist das. Ich würde also schon auch sagen, das ist nicht nur ein Problem der EU selbst, sondern das ist vielmehr ein Problem der ganzen Küstenstaaten, die die betreffenden Operationen dann durchführen. Aber exakt, eigentlich ist es so vorgesehen, und so sagen es auch die internationalen Verträge, dass Seenotrettungsoperationen, die Pflicht zur Seenotrettung, anders formuliert ist, zunächst einmal auf völkerrechtlicher Ebene eine Pflicht der Staaten und nicht einzelner oder ziviler Organisationen. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, wer macht denn das dann? Und es ist eben prinzipiell so, dass dann die Staaten in ihren nationalen Rechtsordnungen die Pflicht zur Seenotrettung umzusetzen und an die zivilen Kapitäninnen und Kapitäne weiterzuleiten haben. Wenn es staatliche Rettungsoperationen gibt, dann ist das eigentlich der Idealfall. Aber wenn nicht, diese Pflicht gilt dann eben auch aufgrund der Umsetzung in die nationalen Rechtsordnungen für die zivilen Schiffe. Und da kommt dann die zivile Seenotrettung ins Spiel.
Das heißt, gäbe es sie nicht, würden die Menschen ertrinken?
Ja, das ist genauso.
Dennoch werden die zivilen Seenotretter ja teilweise kriminalisiert, tatsächlich. Zum Beispiel in Italien. Italienische Regierung verbietet das Anlaufen von Häfen. Die Seenotretter kommen sogar vor Gericht. Carola Rakete ist als prominentes Beispiel genannt. Oder Schiffe werden an die Kette gelegt. Wie wird das unter Juristen diskutiert?
Nun, das Problem ist, dass hier zwei verschiedene Komplexe aufeinandertreffen. Das eine ist die Seenotrettung. Und da hatte man ursprünglich nicht die Rettung von Menschen im Sinn, die aus anderen Regionen der Erde nach Europa einwandern wollen. Also, und das ist nämlich genau der zweite Problemkomplex der Migration. Und damit wird alles sofort politisiert. Das bedarf ja keiner näheren Erläuterung mehr. Überlegen Sie mal, welches Thema dasjenige ist, das auch allgemein am kontroversesten diskutiert wird. Das ist das der Migrationspolitik. Und die restriktiven Maßnahmen, die von einigen Staaten, Sie haben einige Beispiele erwähnt, verhängt wurden, die sind erstens rechtlich problematisch und zweitens finde ich sie auch politisch und moralisch natürlich fragwürdig, weil man auf diese Art und Weise dann eben dafür sorgt, dass Menschen ertrinken. Das ist nicht nur ein rechtliches, es ist auch ein moralisches Problem. Nun sollen wir uns alle keine Illusionen machen. Unbegrenzte Migration ist nichts, was Gesellschaften aushalten. Unabhängig von der jeweiligen eigenen politischen Sichtweise, glaube ich, kann man das schon so sagen. Aber dann gibt es eben andere Wege, wie man die Migrationspolitik gestalten muss. Aber zu sagen, dann ertrinken die Menschen halt auf See, das scheint mir nicht akzeptabel.
Das war der erste Teil des Interviews mit Professor Alexander Polz zur Seenotrettung. Im zweiten Teil sprechen wir über die Kriminalisierung der zivilen Seenotretter. Es gibt eine Pflicht zur Seenotrettung, wenn Menschen zu ertrinken drohen. Das sagt Professor Alexander Polz von der Universität Hamburg. Er leitet das Institut für Seerecht und Seehandelsrecht. Und er sagte eben im Interview mit meiner Kollegin Susanne Röse, dass die zivilen Seenotretter im Mittelmeer dort einspringen, wo staatliche Seenotrettung versagt bzw. nicht stattfindet. Im zweiten Teil des Interviews geht es auch darum, dass zivile Seenotretter häufig kriminalisiert werden. So wirft man ihnen zum Beispiel vor, dass die Geflüchteten ihretwegen erst die Flucht übers Meer wagen.
Ja, aber dazu gibt's neutrale Studien, die widerlegen, dass die zivile Seenotrettung sozusagen ein Trigger für Migration ist. Also ich glaube, da ist nichts dran. Das lässt sich nicht belegen. Das ist so ein schönes, schnell gesagtes politisches Argument, findet aber keine tatsächliche Grundlage.
Die italienische Regierung hat auch den zivilen Seenotrettern schon öfter verboten, Häfen anzulaufen. Das ist oft ein Problem, vor dem sie immer wieder stehen. Können Staaten das überhaupt verbieten?
Ja, das ist in der Tat eine Rechtslücke, über die seit Jahrzehnten, möchte ich sagen, im Hinblick auf die Seenotrettung diskutiert wird. Es gibt zwar eine Pflicht zur Seenotrettung, aber es gibt, so jedenfalls die überwiegende Sicht in der Rechtswissenschaft, es gibt keine korrespondierende Pflicht eines Staates, das Anlanden der Menschen zu dulden. Das bedeutet, im Grundsatz ist es theoretisch möglich, die Häfen zu schließen. Sie dürfen das andererseits von Völkerrechts wegen als Staat dann nicht tun, wenn an Bord des Schiffes eine Notlage entsteht, die dann wiederum zu Gefahren für Leib und Leben führen kann. Dann, auch das ist nicht unumstritten, aber die herrschende Sichtweise, gibt es ein sogenanntes Nothafenrecht und das muss dann auch implizieren, dass die Menschen von Bord gehen dürfen.
Es ist ja so, dass die Menschen, gerade die, die übers Meer geflüchtet sind, teilweise aus Seenot ja auch gerettet wurden vor dem Ertrinken. Ich würde schon sagen, dass da eine Notlage besteht. Die sind psychisch belastet, die können nur eine gewisse Zeit auf dem Schiff bleiben. Also im Prinzip ist es ja eine Notlage, oder?
Ja, ich glaube, das kann man so allgemein nicht sagen, jedenfalls nicht am Anfang. Denn meistens können die Menschen erstmal versorgt werden. Und dann beginnt ja die Frage, wo bringen wir die Menschen hin? Und es hat auch immer Staaten gegeben, die sich dann bereit erklärt haben, die Menschen das Ausborden sozusagen, das Anlanden der Menschen zu akzeptieren. Ja, das ist natürlich der Idealfall. Aber je länger das Schiff dann mit den Menschen an Bord, die aus Seenot gerettet wurden, irgendwie herumfahren muss, desto dramatischer die Konsequenzen an Bord. Und dann schlägt sozusagen die Rechtslage um und es entsteht dieses Nothafenrecht. Ist ein bisschen komisch, ich weiß. Und es wirkt auch künstlich, diese Aufspaltung in verschiedene Zeitabschnitte. Aber so ist der Stand, wie sich das Recht entwickelt hat. Und die Staaten haben eben allgemein alles getan, um zu verhindern, dass in irgendeinem völkerrechtlichen Vertrag eine Pflicht kodifiziert wird, dass sie die Menschen sozusagen in den Hafen lassen müssen. Ist ja klar, warum sie das tun. Das ist zynisch, aber so ist die Realpolitik.
So ist die Realpolitik. Die europäische Flüchtlingspolitik ist schwierig. Seit Jahren einigen die sich nicht, müsste nicht, aber eigentlich Europa alles unternehmen, um solche Situationen, wie wir sie haben im Mittelmeer, grundsätzlich zu verhindern. Also ist das nicht die Aufgabe, für Klarheit und Sicherheit zu sorgen bei der Verteilung von Geflüchteten?
Im Grundsatz gibt es diese Aufgabe. Das würde ich auch so sehen. Aber das ist natürlich leicht gesagt, weil das ist wahnsinnig schwierig. Ja, alleine die Frage nach einem fairen Verteilungsschlüssel ist derartig hochpolitisch, dass es letztlich ja immer wieder Kontroversen gibt. Und darum glaube ich, darf man nicht verkennen, wie schwierig das ist. Aber es muss natürlich und kann auch andere Wege geben. Und das bedeutet, dass eben durchaus auch Kooperationen mit den Herkunftsländern der Menschen in den Blick genommen werden sollten. Und man muss eben auch manchmal bereit sein, dann politischen und ökonomischen Druck zu machen. Und mir scheint manchmal da ein gewisser Unwille zu bestehen. Denn im Grundsatz, glaube ich, kann man schon sagen, diese Menschen, die aus völlig nachvollziehbaren Gründen ihre Heimat verlassen, die tun das aber nicht, weil sie sie unbedingt verlassen wollen, sondern sie tun das, weil die Situation vor Ort so schlimm ist, dass sie keine Alternative mehr sehen. Und da kann man schon ansetzen. Auch das gehört im weitesten Sinne zu einer vernünftigen Migrationspolitik. Und ich würde sagen, da sind sicherlich alle Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft worden.
Also mit anderen Worten, die Fluchtursachen bekämpfen.
Exakt, das muss der Hebel sein. Wenn die Menschen auf See sind, ist es eigentlich zu spät. Und wie gesagt, das kann doch für eine Gemeinschaft, die sich auch als Wertegemeinschaft versteht, dann gar nicht in Betracht kommen, zu sagen, dann ziehen wir halt echte oder virtuelle Zäune hoch und lassen die alle ertrinken. Das will mir einfach nicht in den Sinn.
Die EU im Moment, auch Deutschland, setzt ja immer mehr, im Moment sieht es aus, auf Abschottung, auf Zurückweisung. Die zivilen Seenotretter, die fordern aber eine staatlich organisierte europäische Seenotrettung. Wie realistisch finden Sie diese Forderung?
Ich kann sie sehr gut nachvollziehen und in der Tat, das wäre wünschenswert. Eine gemeinsame, auf staatlicher Ebene organisierte und dann auch effektiv und auf Grundlage der Menschenrechte durchgeführte Seenotoperation verdauert. Das wäre wünschenswert. Wie realistisch ist das politisch? Den politischen Willen kann ich im Moment nicht erkennen. Das politische Klima hat sich derartig gewandelt im Laufe der letzten, ja, vielleicht inzwischen doch schon auch 10 Jahre, dass ich im Moment das nicht für erfolgversprechend halte. Das heißt aber nicht, dass man nicht weiter daran arbeiten sollte und nicht weiter mit entsprechenden Vorschlägen an die dafür zuständigen Institutionen und den europäischen Gesetzgeber herantreten sollte.
Sagt Alexander Prölz, Professor für Seerecht an der Uni Hamburg im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert, 10 Jahre Seenotrettung im Mittelmeer. Ein Retter der ersten Stunde, der bis jetzt immer wieder zwischen Europa und Afrika unterwegs ist, ist Ingo Wert. Er hat den größten Teil seines Lebens in Hamburg verbracht. Aufgewachsen ist er an der Elbe, irgendwo in der Nähe von Wedel. Jetzt lebt er seit vielen Jahren in Bergedorf, wo er auch mit seinem Bruder eine Autowerkstatt hatte. Ohne seine Familie, die ihm ständig den Rücken frei hält, wäre sein Engagement vermutlich gar nicht so leicht. Anna Rüther begleitet Ingo Wert schon lange und hat ihn vor kurzem besucht.
Gemütlich ist das kleine Einzelhaus in einer ruhigen Seitenstraße in Lubbrücke. Die Küche sieht aus, als könne man stundenlang zusammen am Holztisch hocken, Saft, Wein oder ein Bier trinken, vielleicht zusammen kochen oder Karten spielen. Es ist einladend. Hier lebt Ingo Wert zusammen mit seiner Freundin. Und während er mir einen Kaffee kocht, einen Teller mit Gummibärchen, Schokolade aus dem Flugzeug und Keksen bereitet, fängt er an zu erzählen. Vor wenigen Stunden erst ist er in Fuhlsbüttel gelandet, zurückgekommen nach 3 Wochen auf dem Mittelmeer.
Wir sind zwischen der italienischen Südgrenze, der östlichen tunesischen Grenze und der nördlichen libyschen Grenze unterwegs. Das heißt im zentralen Mittelmeer, in den unterschiedlichen Such- und Rettungszonen Maltas, Italiens, Tunesiens und Libyens.
Ein bisschen müde sieht er aus. Ein 3-Tage-Bart, der vermutlich eher ein 3-Wochen-Bart ist. Kurze blonde Haare, hellblaue Augen. Dazu trägt er Jeans und natürlich ein dunkelblaues Crew-T-Shirt. Ingo nimmt mit der einen Hand beide heißen Becher, mit der anderen den Teller voll Süßigkeiten. Dann geht er vor mir her in den Garten. Im Halbschatten sitzen wir zwischen Obstbäumen, einer alten Rose und einem Strandkorb. Jeder Einsatz, den er im Mittelmeer erlebt hat, ist anders. Immer wieder müssen er und die 6 Crewmitglieder sich auf neue, zum Teil lebensgefährliche Situationen einstellen. Und trotzdem entdecken sie geflüchtete Menschen auf einem seeuntüchtigen Boot, wissen alle ganz genau, was sie zu tun haben.
Wir sehen das, wir nähern uns dem Boot, wir umkreisen das mit unserem Schiff und wir stellen uns vor. Das mache ich in der Regel, um den Leuten zu sagen, wir sind bei euch, wir helfen euch, wir kommen aus Europa und wir werden euch, bis ihr sicher seid, nicht alleine lassen. Und dann bekommt ihr von uns erstmal Rettungswesten, damit ihr sicher seid. In dem Moment sind die Leute viel, viel, viel entspannter. Es sei denn, wir haben eine Situation wie letzte Woche, dass wir ein Boot hatten, in dem der Wasserspiegel genauso hoch war wie im Meer. Wir haben 68 Menschen abgeborgen und 3 Schwestern tot aus dem Wasser in dem Boot gezogen. Die sind in ihrem eigenen Boot ertrunken. 3 Schwestern, 3 Töchter einer Mutter. Totale Katastrophe.
Eine Katastrophe, wie er sie schon oft, schon viel zu oft erlebt hat. Seit 10 Jahren ist Ingo Wert als Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs. Geboren in Berlin, aufgewachsen in Hamburg, hat Ingo schon als Jugendlicher die Segelei für sich entdeckt. Vom Ort Kartener See hat es nicht lange bis auf die großen Meere gedauert. Und wenn er so erzählt, dann klingt der nächste Schritt zum Seenotretter fast zwingend.
Das war für mich völlig klar. Ich war auf einem Schiff in Griechenland und habe, ich glaube, im Spiegel gelesen, dass Harald und Matthias aus Berlin ein Schiff gekauft haben. Damit sollte es losgehen und das Schiff lag in Hamburg, wurde umgebaut oder ausgestattet. Und ich bin nach Hause gekommen, bin sofort dahin gefahren und habe gesagt, ich mache hier mit. Das war alternativlos, war kein großer Schritt.
Sea-Watch, so heißt das Schiff und auch der Verein, den Ingo damals mitgegründet hat. Und wenn er heute unterwegs ist, dann ist er das als Vorsitzender des Hamburger Seenotrettungsverein Rescue Ship.
Einfach um nochmal sehr viel kleiner anzufangen, sehr viel überschaubarer anzufangen, mit einem Segelschiff anzufangen. Und seit 2017 sind wir bis heute eben auch unterwegs, engagiert und mit einem Zweimast-Segelschiff im zentralen Mittelmeer zwischen der libyschen, tunesischen und italienischen Küste unterwegs.
Das Retten oder vielmehr das Finden der in Seenot geratenen Menschen ist in den letzten Jahren um ein Vielfaches einfacher geworden. Fast fängt Ingo ein bisschen an zu schwärmen, wenn er erzählt, wie es heute läuft.
Wir haben ganz zuverlässige, ganz tolle Informationsquellen. Erstmal die unglaublich tolle Organisation Alarmphone versorgt uns mit Positionsmeldungen von Schiffen in Seenot. Wir haben Informationen über unsere der Flotte zugehörigen kleinen Flugzeuge. Wir haben Frontex-Flugzeuge, die uns mit Notrufen versorgen. Und wir haben eine Wärmebildkamera ganz oben auf dem Mast, mit der wir weit über den Horizont gucken können und Boote auch nachts feststellen können.
Gar keine Frage, die private Seenotrettung ist äußerst professionell geworden. Fast professioneller, als es Ingo eigentlich lieb ist. Ihr Ansatz vor 10 Jahren, so erinnert er sich, war es nämlich, dass sie sich so schnell wie möglich überflüssig machen. Das hat wohl nicht geklappt.
Der Traum war, dass die Gründe zur Flucht entfallen. Das wäre das Schönste, das würde ich mir wünschen. Wir haben, als wir anfingen mit der Seenotrettung, 54 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht gehabt. Wir haben heute, 10 Jahre später, 127 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen ein Konzept, die Welt zu befrieden. Wir müssen Abstand davon nehmen, dass es diese derartige Kluft zwischen Arm und Reich gibt. Dass es die wirklich erbarmungslose Ausbeutung von Ländern gibt, die über Ressourcen verfügen, aber davon nichts haben. Und wir haben einen Klimawandel, der von Leuten bestritten wird, aber der existent ist. Und das bringt Leute auf die Flucht.
Bist du eigentlich Optimist, frage ich Ingo, oder Pessimist? Und ohne zu zögern beschreibt sich der 66-Jährige als einen Optimisten, allerdings auch als einen Realisten. Und wenn ich mich dann frage, wo er diesen Optimismus hernimmt, wie er die vielen schrecklichen Erlebnisse auf dem Mittelmeer über all die Jahre verarbeitet und woher er immer wieder die Kraft nimmt, nicht aufzuhören, dann liegt ein Teil der Antwort vielleicht in seiner Familie. Sie sind alle an seiner Seite.
Mein Bruder mit Familie und allen drum und dran sind sehr offensive Unterstützerinnen und Unterstützer. Meine Schwester und Schwager ebenfalls. Meine Tochter sowieso mit Familie. Meine Eltern sind seit Anfang an Fördermitglieder des Vereins. Das gibt viel Kraft.
Danke, Ingo Wert, für 10 Jahre Seenotrettung auf dem Mittelmeer.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 10 Jahre zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Viele Geflüchtete, die zu uns kommen, haben traumatische Erfahrungen gemacht. In ihrer Heimat und auf der Flucht. Manche von ihnen finden den Weg zu Centa. So heißt das koordinierende Zentrum für traumatisierte Geflüchtete. Es befindet sich in einer großzügigen und hellen Büroetage am Heidenkampsweg. Centa gehört zum psychosozialen Zentrum des UKE. Das Team ist interkulturell und mehrsprachig. Neben Psychotherapeuten gehören auch Ärztinnen und Sozialberater dazu. Im Jahr werden hier um die 300 Geflüchtete beraten, weitere 150 in Therapien vermittelt. Meine Kollegin Susanne Röse hat mit Professor Ingo Schäfer gesprochen, dem Leiter von Centra. Von ihm wollte sie wissen, mit welchen Belastungen Geflüchtete den Weg zu ihm und seinem Team finden.
Leider ist es ja so, dass ganz viele Leute, die zu uns kommen, vor schweren Belastungen auch in ihrem Herkunftsland geflohen sind, dass das der Grund war für ihre Flucht. Es geht natürlich um Krieg, es geht um politische Verfolgung, es geht um viele Formen von Gewalterlebnissen. Aber es passiert eben auch auf der Flucht dann noch einiges, zum Beispiel eben auf See, wenn die Leute auf diesem Weg fliehen.
Woran merkt man eigentlich, dass jemand traumatisiert ist? Was heißt das eigentlich, traumatisiert zu sein?
Also der Begriff Trauma meint ja auf Griechisch Wunde, Psychotrauma, eine seelische Verletzung, eine seelische Wunde. Das heißt, es sind Erlebnisse, die so gravierend sind, dass sie zu anhaltenden Belastungen führen, zu anhaltenden sichtbaren Verletzungen.
Was sind das für Verletzungen? Was sind die Folgen?
Eine ganz typische Folge ist die posttraumatische Belastungsstörung, die ja nach ganz unterschiedlichen Formen von schweren Belastungen auftreten kann. Aber es geht auch um Depressionen, es geht um Ängste, es geht um Suchtverhalten zum Teil. Und ganz oft ist es eben auch eine Mischung aus diesen genannten Diagnosen.
Sie haben das eben schon angesprochen. Also Sie kennen solche Schilderungen, Menschen, die übers Meer geflüchtet sind. Was erleben die? Was erzählen die Ihnen?
Also eine klassische Situation für Menschen, die auf diesen Weg kommen, ist ja, dass sie sich über längere Zeiträume, über Stunden, manchmal über Tage in einer Situation großer Ungewissheit befinden, oft auch mit Todesangst verbunden, ob diese Überfahrt eben gelingen wird. Vorausgegangen sind typischerweise ja auch schon sehr belastende Erfahrungen mit Schleusern und das eben über einen längeren Zeitraum natürlich hochbelastend für die meisten Menschen.
Zumal ja viele Geflüchtete auch gar nicht schwimmen können.
Genau, also das ist dann der dramatischste Aspekt, dass es natürlich immer wieder auch zu Unglücken kommt und die Menschen, die bei uns ankommen später, nicht selten dann eben auch Zeuge werden mussten vom Tod anderer Menschen und natürlich selbst in dieser Situation vom Tod bedroht waren.
Wie wichtig ist es, dass Menschen behandelt werden?
Also aus den verschiedensten Gründen ist wichtig, dass da eine schnelle Behandlung erfolgt. Der banalste, das können wir uns ja alle selber vorstellen, wenn es einem schlecht geht, dann wünscht man sich natürlich schnelle Hilfe. Es kann auch zu Chronifizierungen kommen, also zu einer Verfestigung der Beschwerden, je länger sie unbehandelt bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber, dass sie einfach auch ein Integrationshindernis darstellen, dass die Leute sich im Sprachkurs nicht konzentrieren können, dass sie aufgrund ihrer Ängste vielleicht in der Unterkunft das Zimmer nicht verlassen und sich eben auch nicht weiter stabilisieren können über äußere Ressourcen, die sie sich aufbauen müssten.
Dann sitzt so ein Mensch mit traumatischen Erlebnissen vor Ihnen. Welche Methoden haben Sie der Behandlung?
Ein wichtiger Punkt kann sein, den Leuten am Anfang überhaupt erstmal zu erklären, welche Funktion wir hier haben. Dass, wenn sie sich öffnen, ihnen keine weitere Gefahr droht, dass wir Schweigepflicht haben. Vielen ist auch das Konzept der, ich nenne es mal, sprechenden Medizin oder der Psychotherapie gar nicht so vertraut, weil es das nicht in allen Kulturen in dieser Form gibt. Also es geht am Anfang oft darum, hier auch erstmal den Rahmen klar zu machen, Sicherheit zu vermitteln und dann behutsam Räume zu öffnen, in denen Menschen auch schildern können, was sie bewegt. Und man gemeinsam schauen kann, wie dann Unterstützung möglich wird.
Was für Unterstützung können Sie bieten?
Ja, das ist eben der eigentlich schwierige Punkt, weil der kleinere Teil der Menschen bei uns dann auch in längerfristige Therapien übernommen werden kann. Dafür haben wir einfach zu wenig Kapazitäten. Und was uns anhaltend beschäftigt und eine große Hilfe ist, wenn wir TherapeutInnen in Hamburg finden, die vielleicht bereit sind, auch mal eine geflüchtete Person aufzunehmen. Viele wissen, dass es schon für Menschen, die in Hamburg leben, nicht einfach ist, an Therapieplätze zu kommen. Geschweige denn können Menschen, die eine andere Sprache sprechen, vielleicht auch aus einer zunächst mal fremden Kultur kommen, darauf hoffen, dass sie da schnell einen Platz bekommen.
Was ist das Ziel einer Traumatherapie? Was kann man erreichen?
Das ist natürlich sehr individuell. Wenn Leute mit sehr komplexen Problemlagen zu uns kommen, das geht ja auch bei geflüchteten Menschen oft bereits bis in die Kindheit zurück, dann geht es oft erstmal darum, einen ersten Schritt hin zu einer stabileren Situation vielleicht zu machen. Es gibt aber auch ganz anders gelagerte Fälle mit einer, sagen wir mal, posttraumatischen Belastungsstörung aufgrund eines einmaligen Ereignisses auf der Flucht. Das kann zum Beispiel eben ein Bootsunglück sein, wo man dann, wenn die Person schon entsprechende Ressourcen mitbringt, psychischer Natur, auch sehr gezielt arbeiten kann und dann mit wenigen Sitzungen eine sehr, sehr deutliche Besserung erreichen. Es kommt also sehr auf die individuelle Situation an.
Kann man einen Menschen, der traumatische Erfahrungen gemacht hat, als geheilt entlassen?
Es gibt natürlich Menschen, die vollständig frei von Symptomen irgendwann leben können. Und dann ist das Ereignis nicht ungeschehen gemacht, das ist ja ganz klar. Und das würde man auch immer Betroffenen so sagen. Ne? Es wird immer ein Teil ihres Lebens bleiben, aber es muss nicht mit diesen Alltagseinschränkungen verbunden sein. Es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die anhaltend in der einen oder anderen Form weiter davon beeinträchtigt sein wird. Es gibt einfach auch Erlebnisse, die so gravierend sind und so schlimm, dass es schwer vorstellbar ist, dass die Leute komplett davon genesen. Aber es ist immer Grund zur Hoffnung und es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Verläufe.
10 Jahre zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Das sind 10 Jahre, die das Leben unzähliger Menschen verändert haben, geprägt haben. Nicht nur bei denjenigen, die die Flucht auf sich genommen haben, sondern auch bei denjenigen, die Flüchtlinge retten aus Seenot. Wie etwa Mattea Weyer. Von Gerechtigkeit reden, findet unsere Reporterin Anna Röther, das tun viele. Aber selten treffe man Menschen, die Gerechtigkeit so doll leben wie Mattea Weyer. Wenn sie eine Ungerechtigkeit entdeckt, dann wird sie laut, sagt Anna Röther.
Dunkelblaue Hose, ein schlichtes T-Shirt und die dunklen langen Haare zu einem lockeren Zopf zusammengebunden. Mattea Weyer und ich erkennen uns sofort. Am Dammtürbahnhof haben wir uns zu einem Spaziergang durch Planten und Blumen verabredet. Weit gekommen sind wir ehrlich gesagt nicht. Ziemlich schnell fanden wir uns mit einem To-Go-Becher-Kaffee auf einer Parkbank wieder. Mattea ist gerade eben 34 Jahre alt geworden. Sie ist die jüngste von 5 Geschwistern und wirklich sehr weit von einem typischen Nesthäkchen entfernt. Ihr erster Einsatz auf der Sea-Watch, der liegt Jahre zurück.
Ich habe während meiner Studienzeit schon mich das erste Mal ehrenamtlich engagiert und habe mich damals, 2017 war das, habe ich eine E-Mail geschrieben, das weiß ich noch an Weihnachten. Ich habe ein Buch gelesen und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es hieß. Es war eine russische Autorin und es war so eine fiktive Fluchtgeschichte von 2 SyrerInnen, die über das Mittelmeer, ich glaube über Griechenland in dem Falle dann, nach Europa geflohen sind. Und ich glaube, eine Person ist dann auch verstorben, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ich habe das Buch gelesen und war so ein bisschen so, okay, jetzt reicht's, jetzt schreibe ich diese E-Mail. Die hatte ich sozusagen schon lange in der Schublade. Und dann habe ich mich einfach beworben und bin dann 2018 das erste Mal als Übersetzerin an Bord. Französisch, Arabisch, Englisch.
Übersetzerin, das lag ziemlich nah durch ihr Studium der Islamwissenschaften oder vielmehr durch ihren Auslandsaufenthalt im Libanon, wo sie Arabisch lernte. Das mit der Hilfe auf dem Wasser, das lag dagegen weit weniger nah.
Ich werde total seekrank. Also das ist schon mal das Erste. Ich liebe das Meer mittlerweile, einfach weil es natürlich ein Wahnsinnsgefühl ist, also du hast sozusagen nur Wasser, du hast nichts am Horizont und bist sozusagen da einfach mittendrin und das kannte ich so jetzt auch nicht. Also ich war jetzt, glaube ich, vorher auch noch nie länger auf einer Fähre oder sowas, habe ich eigentlich keine Berührungspunkte mit gehabt, aber ich bin trotzdem total seekrank. Ich finde es schrecklich, ich werde auch im Auto krank. Also ich finde dieses Gefühl von diesem schrecklichen Geschaukel, das macht mich wahnsinnig.
Aber nicht so wahnsinnig, dass sie es je wieder sein lassen wollte. Und wenn Mattea Ungerechtigkeiten sieht, ziemlich egal welche, dann stellt sie sich ihnen in den Weg. Das war schon immer so und wird sich vermutlich auch nicht wieder ändern.
Also ich sage immer, wenn man einmal das Unrecht der Welt gesehen hat, kann man, you can't unsee it, so, ne? Also du hast es einmal gesehen, du kannst es nicht wieder ungesehen machen. Und für mich ist es natürlich schon einer der großen gesellschaftlichen Fragen. Also wie gehen wir mit anderen Menschen um? Ist ja einer der relevantesten Fragen, die uns seit Jahrtausenden beschäftigt. Und ich habe da für mich eine klare Antwort gefunden. Und das ist nämlich, wir gehen umsichtig und fair und gerecht miteinander um. Und das bedeutet für mich eben auch, dass Menschen, mit denen nicht fair und gerecht umgegangen wird, dass ich mich für die einsetze. Und ich glaube, so simpel ist es dann.
22 Mann und Frau stark ist das Team der Sea-Watch. Und wenn sie Geflüchtete an Bord haben, dann sind es oft mehrere hundert Menschen, die sich überall aufhalten. Männer, Frauen, Kinder, Schwangere, Kranke, Traumatisierte. Wohin, frage ich Mattea, wohin sortiert sie all das Leid, das sie da immer wieder sieht? Fast ein bisschen überrascht sieht sie mich an. Es seien doch vielmehr die Gäste, die es sortieren müssen und nicht sie.
Die haben teilweise Jahre in Foltergefängnissen überlebt. Die haben Wunden an ihren Körpern, die wir nie, wovon haben wir keine Vorstellung von. Die sind durch Wüsten gewandert, die haben Dürren überstanden, die haben Konflikte in ihren Dörfern überlebt, die haben vielleicht geschlechterspezifische Gewalt erfahren. Und ich finde es wichtig, dass wir uns da die Augen aufmachen und dass wir da sagen, wir müssen uns das angucken, das Leid ist da und nur weil wir es nicht sehen wollen, ist es weg.
Und was wirklich allen an Bord hilft, ergänzt Mattea, das ist die Gemeinschaft. Sie alle sind mit demselben Ziel im Einsatz. Was sie allerdings wirklich mit großer Sorge umtreibt, das ist die zunehmende Gewalt, der Seenotretter und Retterinnen ausgesetzt sind.
Also wir haben ja jetzt von ein paar Tagen auch eine massive Gewalt gegen Seenotretter erlebt, durch die Schüsse der libyschen Küstenwache, die ja 20 Minuten auf das Schiff von SOS Mediterranee geschossen haben und quasi Feuer eröffnet haben und die Scheiben an der Brücke zerschlagen worden sind. Und das ist eine neue Form der Gewalt und der Gefahr und auch der Gefährlichkeit, die dieser Einsatz mitbringt. Da muss ich übrigens auch noch ein bisschen so, das muss ich einsortieren. Also da merke ich, dass ich da großen Respekt vor habe. Also ich möchte nicht, weiß Gott nicht, erleben, wie 20 Minuten auf mich geschossen wird.
Ende des Jahres wird Mattea wieder an Bord sein, im Team der Einsatzleitung. Zusammen mit dem Kapitän ist sie dann für die strategische Ausrichtung des Einsatzes zuständig. Sie entscheiden, welche Seenotrettungsfälle sie anfahren. Sie übernimmt die Teamleitung, ist der Kummerkasten der Besatzung und ist verantwortlich für die Kommunikation mit den Behörden. Seit 8 Jahren ist sie immer wieder an Bord.
Ich glaube, dass es eine große gesellschaftliche Veränderung gegeben hat in den letzten 8 Jahren oder 10 Jahren. Also das ist nicht nur von dem wir schaffen das hin zu wir schieben ab und zwar schneller und besser und das sagt jetzt auch die SPD, sondern auch hin zu wir gucken nicht mehr hin, wir beschäftigen uns mit anderen Problemen, wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir überhaupt nicht mehr mitbekommen, was sich verändert. Und wenn ich mir das angucke, habe ich schlichtweg das Gefühl, besser ist gar nichts geworden. Ich vermute, es ist schlimmer geworden.
Viele schöne Geschichten erzählt Mattea nicht, wenn sie von ihren Einsätzen im Mittelmeer spricht. Aber geben tut es sie schon. Zum Beispiel, wenn man mit 450 Menschen an Bord der Sea-Watch Silvester feiert.
Das geht ganz wunderbar und das ist das beste Silvester, was ich jemals hatte. Weil Menschen einfach so sind, wie sie sind und weil sie feiern, wie sie feiern. Und weil wir das gemeinsam machen können. Und es scheißegal ist, ob ich jetzt das Sea-Watch-Logo auf der Brust trage oder nicht. Am Ende feiern wir alle Silvester, am Ende starten wir alle hoffentlich besser ins nächste Jahr. Und that's it.
Auch in diesem Jahr wird Mattea Weihe den Jahreswechsel an Bord der Sea-Watch verbringen. Und dann hoffentlich eine ähnlich klingende Geschichte erzählen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 10 Jahre zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Viel länger als die vielen freiwilligen Organisationen, die im Süden Europas unterwegs sind, helfen ganz normale Seeleute auf Handelsschiffen, Flüchtlingen in Not auf dem Meer. Schließlich verlaufen viele wichtige Schifffahrtsrouten durchs Mittelmeer. Es herrscht reger Schiffsverkehr. Bilder dieser Rettungsaktionen sind eher selten zu sehen. Und auch viele Seeleute erzählen eher wenig davon. Ein Ort, wo in Hamburg immer wieder Seeleute zu Gast sind und sich öffnen können, ist die Seemannsmission in Altona, direkt am nördlichen Hafenrand. Geleitet wird sie von Seemannsdiakon Fiete Sturm. Herr Sturm, die Seemannsmission, ein Zuhause auf Zeit, kann man das so sagen?
Ja, das ist sehr schwierig. Irgendwie das Seefahrtsgeschäft ist sehr unstet. Es kann sein, dass wir das Haus irgendwie voll mit Seeleuten haben und am nächsten Tag haben wir nur noch 2 hier. Das ist eben aber auch genau unser Angebot. Wir sind sehr flexibel. Das ist für die Reedereien ganz praktisch, dass sie eben jemanden haben, der sich mit Seefahrt auskennt und mit Seeleuten. Und nichtsdestotrotz sind wir eigentlich immer hier Seeleute, die den Übergang zwischen Flieger und Schiff machen, die in Manila gestartet sind und am nächsten Tag dann schon aufs Schiff hier in Hamburg müssen.
Wenn die Seeleute hier zu Gast sind, dann sind sie ja letztendlich nicht nur all der Unterkunft, sondern sie sind auch ein bisschen für die seelische Betreuung, nenne ich es mal im weitesten Sinne, zuständig und nehmen sich das an. Das Mittelmeer, die Flüchtlingssituation, wir haben schon viel in dieser Sendung darüber gehört. Reden die Seeleute freiwillig drüber, wenn sie hier bei Ihnen da sind? Ist das Ihnen ein Anliegen oder muss man da ein bisschen bohren?
Es ist Ihnen ein Anliegen, gerade wenn Sie solche Erfahrungen gemacht haben, aber man muss bohren, weil Seeleute müssen funktionieren an Bord. Es ist eine durchindustrialisierte und ökonomisierte Welt und Seeleute fühlen sich selber als Rädchen im Getriebe und die wissen ganz genau, wenn sie nicht mehr funktionieren, werden sie ausgetauscht. Deswegen probieren sie auf jeden Fall nach außen auch diesen Schein aufrechtzuerhalten, dass alles in Ordnung ist, selbst wenn die Seele Schaden genommen hat. Das ist so unsere Aufgabe, ein Auge und ein Ohr dafür zu haben und zu sehen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, die Seeleute freundlich darauf anzusprechen und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, eben da auch ins Gespräch zu kommen.
Haben Sie mal ein Beispiel, wie Sie da vorgehen und was Sie da zu hören bekommen?
Ich frage zum Beispiel ganz gerne einfach mal nach den Fahrtgebieten. Wo warst du unterwegs? Was waren die letzten Fahrten? Und wenn ich da schon raushöre, das Mittelmeer war irgendwie so der Schwerpunkt für den Seemann oder für den Seemann weiblich, wie sich manche auch Frauen in der Seefahrt nennen, dann gehe ich da auch gleich ins Gespräch und sage mal so, und wie war es irgendwie, hast du irgendwie was mitbekommen, irgendwie habt ihr irgendwelche Auffälligkeiten auf der Fahrt gehabt, bist du öfter unterwegs, hast du schon mal wirklich einen Rettungseinsatz irgendwie auch selber durchführen müssen? Und wenn man da so, ich sag mal, relativ auf einem niederschwelligen Niveau irgendwie ins Gespräch kommt, dann merken die Seeleute auch gleich, da ist jemand, der sich wirklich interessiert, wo ich auch vielleicht mich mal öffnen kann. Wir haben natürlich als Seemannsmission einen Ruf, dass wir auch einfach vertraulich Informationen behandeln. Das dringt da nicht nach außen zum Arbeitgeber oder zu den Kollegen. Man kann sich einfach mal wirklich öffnen. Und dann passiert das auch durchaus, dass wir irgendwie einmal im Monat, zweimal im Monat durchaus eine Situation auch haben, wo Seeleute dann sagen, ich habe da wirklich Redebedarf, ich habe Erlebnisse im Mittelmeer gehabt, die kann ich nicht so ohne weiteres verkraften und verarbeiten. Und das wäre ganz schön, wenn wir darüber mal reden könnten.
Die Seeleute, die bei Ihnen zu Gast sind, mit denen Sie ins Gespräch kommen, sind ja nicht ganz gezielt unterwegs im Mittelmeer, anders als viele zivile Seenotrettungsorganisationen und deren Helfer, um Flüchtlingen zu helfen, die in Seenot geraten, sondern das ist meistens eher zufällig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich sag mal, ein bisschen wie auf der Autobahn. Wenn ich irgendwie selber irgendwie mit dem Auto unterwegs bin und ich merke, da ist ein Unfall vor mir, dann bin ich natürlich rechtlich verpflichtet, erste Hilfe zu leisten. Und genauso ist es in der Seefahrt auch. Nach internationalem Seerecht bin ich verpflichtet, erste Hilfe zu leisten. Und wenn Seeleute dann durch Zufall irgendwie mitbekommen, da ist ein Schiff in Seenot, es wurde ein Rettungsruf abgesetzt oder wir sehen es wirklich ein paar hundert Meter voraus, da sind irgendwie Trümmer im Wasser oder Menschen im Wasser, dann müssen Seeleute helfen. Und das kommt mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer noch vor. Es gibt da leider keine offiziellen Zahlen. Man geht aber davon aus, dass tatsächlich auch ein großer Teil der Rettung im Mittelmeer durch die ganz normale kommerzielle Schifffahrt durchgeführt werden.
Große Schiffe, wie sie ja auf Liniendiensten unterwegs sind, häufig sind aber eigentlich ja schwerer einsetzbar für Seenotrettung. Also man kann nicht einfach so übersteigen, wie man das, ich sag mal, bei diesen Flüchtlingsrettungsbooten, die teilweise Offshore-Versorger waren, teilweise ehemalige Fischkutter oder ähnliches oder Schlepper waren, dass man die dafür nutzen kann. Ist das nochmal eine andere Situation? Wie bereitet man Seeleute darauf vor?
Ja, natürlich haben Seeleute in der Ausbildung auch die Seenotrettung immer erprobt, aber genau, das ist das Problem. Diese Schiffe, irgendwie, wenn wir wirklich mal von den ganz großen Dingern reden, irgendwie 400 Meter lang, 30 Meter Bordwand, 60 Meter Deckbreite, die Dinger sind maximal ungeeignet, um Rettung zu betreiben. Die haben einen Bremsweg von teilweise 5 Kilometern, das heißt, wenn ich ein paar hundert Meter irgendwie Menschen im Wasser voraus irgendwie erblicke, dann muss ich eine große Schleife fahren. Sobald das Schiff irgendwie auch ein bisschen in Bewegung ist, gibt es gewisse Söge, also ein Sog an Bord, irgendwie, das heißt, die Menschen können auch unter das Schiff gezogen werden. Und die Seeleute selber, wenn die sich dann irgendwie auch runterlassen müssen, irgendwie über die Jakobsleiter oder die Gangway, die dann runtergelassen wird, die bringen sich eben selbst bei ruhiger See selbst damit in Lebensgefahr. Und damit sind diese Schiffe einfach keine Rettungsschiffe, das sind Frachtschiffe.
Haben Sie Fälle erlebt, wo Sie gemerkt haben, dieser Mensch kommt mit der Situation nicht klar, sei es, dass er helfen konnte oder sei es auch, dass er nicht helfen konnte oder nicht helfen durfte, weil es vielleicht irgendwie andere Zwänge gab?
Ja, auf jeden Fall. Das fängt auch schon überhaupt an, diese Situation wahrzunehmen und vielleicht gar nicht direkt involviert zu sein. Als ich vor 10 Jahren in dieser Arbeit angefangen habe, weiß ich noch, dass ein Seemann sich gegenüber unserer Generalsekretärin mit dem Satz geäußert hat, ich will im Leben nicht mehr über Kinderrucksäcke fahren müssen. Na, für den hatte sich dieses Bild einfach so festgebrannt, dass da im Mittelmeer einfach auch die Hinterlassenschaften von Kindern teilweise getrieben sind. Und natürlich gibt es auch einfach den Fall, irgendwie, es gibt vielleicht einen Bericht, irgendwie, da ist ein Schiff irgendwie in Seenot, ein Boot in Seenot. Und die Entscheidung ist gefallen, irgendwie, da sind andere vielleicht auch in der Nähe, die können sich auch kümmern, wir sind keine Rettungskräfte, wir fahren weiter. Wir haben auch unseren Auftrag, irgendwie natürlich die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Und das mitzukriegen, ist natürlich auch schon belastend. Ne? Und dann kommen wir zu dem Punkt, irgendwie, wenn man wirklich in so eine Rettungssituation gerät, das ist ja eine zweigleisige Belastung, sag ich mal. Einerseits habe ich die Menschen, die selber in Not sind und die ich retten muss und wo es vielleicht eben auch Todesfälle gibt. Das muss ich verarbeiten, aber ich muss auch verarbeiten, dass ich selber mich in Gefahr begeben habe. Wenn Menschen Erfahrungen machen, wirklich belastende Erfahrungen machen, irgendwie die ihr eigenes Leben in Gefahr bringen, da kann sich eben auch, wenn man das nicht weiter bearbeitet, sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und damit sind die dann natürlich irgendwie Tage, Wochen und manchmal eben auch ohne weitere Betreuung komplett allein gelassen.
Wenn Sie das so erzählen, das ist ja letztendlich mehr als ein Job. Wie lernt man damit umzugehen? Wie lernt man das, da eine Betreuung hinzubekommen? Das bringt man ja nicht mit einer normalen Ausbildung, die man hier als Diakon vielleicht braucht und hat, mit.
Nein, wir Diakoninnen und Diakone, wir haben eine grundlegende Seelsorgeausbildung. Das geht da meistens um einfache Gespräche. Wir haben uns in der Seemannsmission vor Jahren jetzt schon angefangen zu spezialisieren, eben nochmal auf den Bereich der sogenannten PSNV, der psychosozialen Notfallversorgung oder ganz normal Notfallseelsorge, wo es wirklich darum geht, nach belastenden Ereignissen Menschen ein Gespräch, Angebot zu machen, wo sie diese Ereignisse verarbeiten können, damit sich eben genau solche psychischen Belastungsmomente nicht irgendwie ausprägen. Da sind wir mittlerweile mit, ich denke, knapp 50, 60 Kolleginnen und Kollegen sehr gut ausgebildet. Wir haben da uns analog eben zu den Rettungskräften, Feuerwehr, Polizei, Notfallsanitäter spezialisiert und bieten das eben auch für Reedereien und Seeleute an, dass die, wenn die solche Fälle haben, ob das jetzt ein Unfall an Bord ist oder eben eine Notfallrettungssituation im Mittelmeer, dass sie sich an uns wenden können und wir dann eben auch professionell mit diesen Seeleuten ins Gespräch gehen. Und wenn wir merken, dass es wirklich ganz gravierend ist, dann haben wir natürlich auch Netzwerke, wo zum Beispiel der Hafenärztliche Dienst hier in Hamburg auch nochmal intervenieren kann, wo psychologisch interveniert werden kann, wo wir als Seelsorger irgendwann auch raus sind. Da haben wir schon mittlerweile ein sehr gutes Netz eben, um da auch dieser Problematik Rechnung zu tragen.
Flüchtlinge aus Seenot zu retten, den Seeleuten zu helfen, das Ganze zu verarbeiten, das ist das eine. Aber was denken Sie, eine Dauerlösung ist das ja nicht?
Nein, es gibt immer diesen schönen Spruch, wir müssen uns um die Fluchtursachen kümmern. Und das ist auch richtig. Natürlich müssen wir uns um die Fluchtursachen kümmern, wie Krieg, Armut und Co. Aber solange das nicht passiert, wir haben diese Dramatik, wir müssen mit dieser Dramatik im Mittelmeer zurechtkommen. Und deswegen plädieren wir auch irgendwie in der Seemannsmission immer wieder dafür, dass es eigentlich die europäische Verantwortung ist, hier für Rettung zu sorgen, für eine Rettungsmission zu sorgen. Solange das nicht passiert, sind wir eben dankbar, dass es die freiwilligen Retter gibt, die eben auch den Seeleuten diese Last abnehmen. Und darum unterstützen wir eben auch zum Beispiel das Bündnis United for Rescue, weil das eben auch den Seeleuten zugutekommt. Und wir hoffen einfach, dass es da in Zukunft eine andere Lösung geben kann.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit dem Blick auf 10 Jahre Seenotrettung und die Retter von damals und heute. In der kommenden Woche begrüßen wir an dieser Stelle den maritimen Koordinator der Bundesregierung, Christoph Ploss. Angesichts der aktuellen Herausforderungen, zum Beispiel beim Thema Sicherheit der Häfen, hat der Hamburger derzeit viel auf dem Zettel. Es geht auch um Geld für die dringende Ertüchtigung der Infrastruktur in den Häfen und um die Situation der Werften im Norden. Das alles im Gespräch mit Christoph Ploss. Zu hören im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Für heute war's das. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.